Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Im Netz der Energiewende. Wie können regionale Versorger ihren Kunden künftig grünen Strom und klimaneutrale Wärme liefern? Das ist heute unser Thema im Wirtschaftspodcast Chefsachen. Herzlich willkommen dazu, liebe Zuhörer. Als kompetente Gesprächspartner begrüße ich heute den Geschäftsführer der Nordhorner Versorgungsbetriebe, Mike Germendonk, und den Geschäftsführer der Stadtwerke Schüttorf, Emsbüren, Hartmut Klockers. Herzlich willkommen.
Hallo. Herzlichen Dank.
Ja, in meiner wilden Jugend, da galt ja damals der Spruch, wozu brauche ich Atomkraftwerke, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. Heute werden wir uns eher damit beschäftigen, wie der Strom in die Steckdose kommt. Denn da wird es ja in den nächsten Jahren einiges geben, was sich verändern kann und verändern muss. Und dabei spielen die Regionalversorger, wie eben auch NVB und SWSE und andere, eine sehr zentrale Rolle. Natürlich, liebe Zuhörer, gibt es auch in der Grafschaft noch weitere Anbieter für Strom und Energie. Aber wir wollen heute am Beispiel eines größeren und eines kleineren Regionalversorgers mal versuchen, die Herausforderungen zu beleuchten, die auf die Stadtwerke und Regionalversorger zukommen. Und die sind ja gewaltig. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, der geht nach den Worten seines Vorsitzenden Stefan Dohler davon aus, dass grüner Strom das Fundament in unserem künftigen Energiesystem ist. Und dafür müsste die Branche über einen Zeitraum von 10 Jahren in den Ausbau von Strom-, Wärme- und Wasserstoffnetzen 2 bis 3 Mal mehr Geld investieren als im Durchschnitt der Vorjahre. Und das würde viele Unternehmen der Branche überfordern. Was meinen Sie, Herr Klockers? Überfordert Sie die Energiewende auch?
Naja, zumindest aktuell kommen wir noch ganz gut klar. Aber wir sehen schon in der Zukunft extrem hohe Anforderungen, vor allem in finanzieller Hinsicht, die eben notwendig sind, um diese Energiewende dann auch letztendlich umsetzen zu können. Sie sagten gerade zwei bis dreifache.
Ja, das sagt Herr Dohler.
Ja,
den kennen Sie sicher. Das ist der Chef von EWE aus Oldenburg und der ist ja seit Juni Vorsitzender dieses Dachverbandes BDEW.
Also wir für uns zumindest glauben, dass das selbst dieses zwei bis dreifache nicht ausreichen wird, dass es noch um einiges darüber hinausgehen wird und eben auch entsprechender finanzieller Mittelbedarf, wo wir schauen müssen, als vor allem als kleines Stadtwerk, wie wir das zukünftig alles hinbekommen.
Ja. Wie sieht das bei NVB aus, Herr Germendonk?
Bei uns sieht es auch so aus. Wir haben schlichtweg die gleiche Herausforderung in Nordhorn und der Niedergrafschaft, wie sie eben auch in Schüttorf da sind. Das heißt also, Investitionen sind zum einen eben in die Infrastruktur zu tätigen und zum anderen eben auch, und das ist eben auch eine zentrale Rolle der Versorger, heute schon und in Zukunft noch viel mehr, eben die Stromerzeugung auch aufzubauen. Ja. Und beides muss, sag ich mal, miteinander wachsen.
Lass uns mal vielleicht ein bisschen versuchen, dieses Megathema zu strukturieren. Also wir sprechen ja einmal über Strom. Da geht es ja um die Frage, wie kommen wir vom braunen oder grauen Strom zu grünem Strom? Was ist das überhaupt? Das können wir vielleicht diskutieren. Da geht es dann um Netzausbau, Netzumbau. Ja, dann kommen wir aber auch irgendwann zum Thema Wärme, Wärmeplanung, Erdgasversorgung. Die Erdgasversorgung, haben Sie, glaube ich, gesagt, ist ein Auslaufmodell. Und irgendwann werden wir dann vielleicht, wenn das Gespräch es zulässt, noch zu den Themen kommen Geothermie, was ja auch sehr heftig diskutiert wird, aber auch oft noch ein bisschen unklar, unscharf ist. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann reden wir noch über Wasserstoff. Wenn wir so vielleicht mal, damit wir es ein bisschen strukturiert kriegen, sonst ist das ja so riesengroß, das Thema, also die Energiewende, die Klimawende, das hängt zusammen. Sonst reden wir über alles und kommen nirgendwo zum Punkt. Nicht? Also lass uns mal mit Strom anfangen. Also wieso kommt denn der Strom in die Steckdose bei uns? Also sagen wir mal bei NVB, Sie beliefern wie viele Haushalte mit Strom? Ich glaube 68.000 so in der Richtung.
Genau.
In der Grafschaft, also nicht nur in Nordhorn, sondern auch in der Niedergrafschaft. Ja. Sie sind Grundversorger für das gesamte Kreisgebiet. Aber wo kommt denn der Strom her, den Sie den Kunden ins Haus liefern?
Ja, zunächst einmal ist es der Strommix, dieser sogenannte Deutschlandmix, der am Ende auch, sage ich mal, für alle Haushalte runtergerechnet wird, anteilig, der bilanziell zunächst mal ausgewiesen wird. Und der hat immer noch einen Anteil Atomstrom, da ist auch noch ein Anteil verschiedenster Kohleverstromungen drin oder auch Gasstrom, also aus Gaskraftwerken. Und ein immer mehr anwachsender Anteil von Grünstrom aus erneuerbaren Energien. Und physikalisch allerdings ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Gerade hier in unserer Region, wo es auch einige Energieparks gibt in der Grafschaft oder auch im Emsland. Da ist es dann durchaus so, dass dieser Strom, der hier erzeugt wird, auch tatsächlich bei den Haushalten ankommt.
Also das müssen wir für den Laien nochmal eben auseinanderhalten. Physikalisch, sagen Sie, ist das eine, aber Strommix ist das andere. Also ich kann ja bei NVB als Verbraucher zum Beispiel auch einen grünen Tarif buchen.
Das ist richtig. Sind dann entsprechende auch Zertifikate dahinter, die gekauft werden müssen. Und dann entsprechend einem Produkt zugeordnet werden, die dann der Kunde auch bezahlt. Man muss da unterscheiden. Wir haben ja hier auf der Erzeugungsseite zum einen EEG-geförderte Anlagen. Die zahlen zunächst mal stromseitig auf einen großen Fördertopf
ein. Wir kommen schon wieder in die Fachebene rein. Sagen Sie mal, was ist denn EEG-geförderter Strom?
Naja, das ist im Grunde der Strom, der aus EEG-geförderten Anlagen stammt.
Also Energieeinspeisegesetz.
Genau, aus dem Energieeinspeisegesetz.
Ist also Windstrom und Photovoltaik oder?
Genau, also sowohl als auch. Mhm. Dieser Strom kann jetzt im Grunde am Ende vom Versorger, der diese Anlage baut, oder auch von privaten Investoren eben nicht direkt genutzt werden, um einen Kunden zu beliefern. Also das ist nicht nutzbar an der Stelle. Er müsste dann damit in eine sogenannte Direktvermarktung gehen, aus der EEG-Förderung heraus. Und dann kann er diesen Strom eben auch bilanziell einem Kunden zuordnen. Physikalisch orientiert sich der Strom allerdings an diesem Gedanken- oder Vertragsgang nicht. Der geht eben den Weg des geringsten Widerstandes hin zum Kunden. Das heißt, da müssen wir voneinander unterscheiden.
Also nochmal, ich als Kunde, ich bekomme Strom von irgendwoher. Ich kann das nicht bestimmen, wo der jetzt herkommen soll.
Nein, also das ist rein technisch-physikalisch eben begründet, woher der Strom dann am Ende kommt.
Ja. Herr Klockers, bei Ihnen ist das genauso, aber Sie erzeugen ja auch relativ viel Strom schon selber.
Das stimmt, ja. Wir erzeugen sind 2008 damit gestartet, eigene Windparks zu planen, unter anderem den Windpark in Quendorf an der A30. Der wurde dann 2013 in Betrieb genommen, also läuft jetzt ungefähr 11 Jahre. Er erzeugt ungefähr 24 Millionen Kilowattstunden Strom. Das reicht ungefähr aus, um 6.000 Haushalte damit zu versorgen.
Und den Windpark hat Ihr Unternehmen selbst gebaut?
Ja, wir haben also unter Mithilfe eines Planers den Windpark komplett selber gebaut und auch Finanzierung, also all diese Dinge, die dazugehören, selber.
Sie könnten jetzt sagen, im Gegensatz zu Herrn Girmendonk, der Strom, den Sie in Ihrem eigenen Windpark erzeugen, der wird in Ihr eigenes Netz eingespeist und ich als Schüttdorfer würde den dann auch aus Ihrem eigenen Erzeugungsgebiet bekommen.
Ja, auch in Schüttorf gilt natürlich das Gesetz, dass der Strom den Weg des geringsten Widerstandes wählt. Aber ja, es ist so, der Windpark in Quendorf, der hängt an unser Mittelspannungsnetz, also auf der 10 kV-Ebene angeschlossen. Und der Strom wird natürlich, soweit er dann auch benötigt wird, sicherlich auch in Schüttorf zum großen Teil auch dann in der Steckdose landen. Mhm. Aber letztendlich wird der Rest über den normalen Strommixer natürlich auch hinzugeschleust.
Sie sagen, den Windpark gibt es seit 2013. Ja. Wie viel Prozent sozusagen Ihrer Verkaufsmenge deckt er denn ab? Kann man das sagen, so ungefähr?
Ja, wir beliefern 12.000 Haushalte mit Strom. Ich sagte so eben, es reicht für 6.000 Haushalte ungefähr die Hälfte halt.
Also da ist ja schon eine ziemlich ordentliche Bilanz, sage ich mal. Also die Hälfte des bei Ihnen verkauften Stroms erzeugen Sie selbst. Ja, das ist Und so, ja. Das ist bei NVB so nicht der Fall.
Nein, das ist bei uns noch nicht der Fall, weil wir anders eben als die Stadtwerke Schüttorf den Weg der Erneuerbaren noch nicht so frühzeitig eingeschlagen haben. Allerdings auch erkannt haben, dass das ein ganz fundamentales Element ist für die Energieversorgung der Zukunft, auch ein entsprechendes Portfolio an Erneuerbaren aufzubauen. Und deswegen haben wir bereits vor einigen Jahren dann doch schon Projekte in Angriff genommen, um hier auch in der Region Erneuerbare aufzubauen.
Jetzt müssen wir noch mal eben die zwei Welten auseinanderhalten. Selbst erzeugter Strom und erneuerbarer Strom. Ich könnte ja auch sagen, Sie hätten ja auch ein Kohlekraftwerk bauen können.
Ja, das ist sicherlich wäre sicherlich auch möglich gewesen vor vielen Jahren noch.
Die NVB hat sich ja auch an einem beteiligt.
Ja, neben vielen anderen hat sich auch die NVB daran beteiligt, das stimmt. Aber heute wäre das natürlich nicht mehr zeitgemäß.
Nein, aber selbst erzeugter Strom ist das eine, aber klimaneutral erzeugter Strom ist das andere. Und da geht ja offenbar der Trend hin. Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral werden. Das heißt also, bis dahin müssen Sie alle Ihren Strombezug oder Ihre Stromerzeugung so umstellen, dass sie klimaneutral ist.
Genau, die entscheidende Größe ist eben das Regenerative an der Stelle. Das heißt also, entweder aus Photovoltaik oder eben Wind in erster Linie. Daneben wären aber auch noch aktuell zumindest einige biogen befeuerte Anlagen auch noch im weitesten Sinne regenerativ. Und ja, das ist schlichtweg am Ende auch die Herausforderung, dass man hier in der Region als Versorger da seine Rolle findet und die entsprechenden Potenziale hier aufbaut. Im Idealfall habe ich diese Erzeugung in der Menge aufgebaut, die ich am Ende auch brauche, um Kunden zu beliefern. Das ist zumindest mal die Maßnahme, die wir uns auf die Fahne schreiben wollen.
Nochmal eben, Sie haben gesagt, NVB ist von dem Ziel noch weiter entfernt als zum Beispiel Herr Klockers mit den Stadtwerken Schüttorf-Emsbüren. Das hat ja verschiedene Gründe. Einmal auch, dass die Genehmigung von Windparks offensichtlich hier in Nordhorn und auch in der Niedergrafschaft ungleich schwieriger ist. Ja, und Sie brauchen auch ein bisschen mehr Energie aus Windparks, ne?
Ja, genau. Also zunächst mal wollen wir mit dem ersten Mal anfangen.
Ja.
Und wenn wir den dann geschafft haben, dann haben wir sicherlich noch einen etwas weiteren Weg vor uns, als es in Schüttorf der Fall ist, weil wir schlichtweg natürlich mehr ein größeres Portfolio an Kunden haben, das es abzudecken gilt. Das ist nämlich eben am Ende auch eben der Schwerpunkt gewesen, der bei NVB vorrangig war, dass man zunächst einmal auch wächst in Kundengrößen.
Also NVB ist, glaube ich, sehr vertriebsstark.
Genau, also die NVB ist schon seit einigen Jahren sehr stark in der Region im Kundenwachstum gewesen.
Und über die Region hinaus,
glaube ich. Über die Region hinaus und auch in der Zeit, in der eigentlich sehr, sehr viele Versorger gerade in den letzten 2-3 Jahren in Stocken geraten sind oder gar abgebaut haben. Auch in der Zeit konnten wir noch weiter wachsen bis hierhin. Also an der Stelle haben wir die Hausaufgaben gemacht und jetzt gilt es eben noch auf der anderen Seite in die Erzeugung einzusteigen.
Also kann ich das so laienhaft zusammenfassen, dass Sie eigentlich ein Stromhändler sind?
Nein, also in dem Sinne wäre Händler der falsche Begriff. Also Stromvertrieb, also unterm Handel verstehen wir dann doch nochmal was anderes.
Ja, aber Sie kaufen irgendwo Strom ein, wenn Sie nicht selber erzeugen und liefern ihn an Kunden anderswo.
Richtig, das ist schon grundsätzlich richtig, aber der Begriff Handel ist im Stromgeschäft nochmal separat definiert.
Okay.
Und so gesehen ist unsere reine Vertriebssparte kein wirkliches Handelsgeschäft, sondern ein Vertriebsgeschäft.
Mhm.
Weil wir tatsächlich eben Strom kaufen, den wir auch direkt an Kunden wieder weiterverkaufen.
Und Sie sind ja als Geschäftsführer jetzt noch nicht so lange bei NVB. Ab 1.1., glaube ich, haben Sie die Funktion übernommen. Aber Sie kommen ja aus dem Geschäft. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, was haben Sie denn vorher so gemacht?
Ja, ich bin seit gut 10 Jahren jetzt im Stadtwerke-Geschäft. Ich hatte zunächst meine erste Station bei den Stadtwerken in Heidenheim. Das ist an der A7 Richtung Ulm gelegen, kennt man jetzt auch seit ein paar Jahren oder seit einem Jahr oder 2 Jahren, weiß gar nicht genau, auch etwas besser durch die Bundesliga, erste Bundesliga. Danach war ich bei den Stadtwerken in Trier und war dort Vertriebsleiter. Und ich komme aber ursprünglich aus dem Engineering. Ich war bei Fichtner in Stuttgart im großen Planungsbüro im Kraftwerksbau, war dann einige Jahre in der Unternehmensberatung, habe unter anderem eben auch Stadtwerke quer durch Deutschland beraten und bin dann über ein Beratungsprojekt dann eben auch bei einem der Stadtwerke hängen geblieben.
Also sozusagen eher von der Produktionsseite als von der Vertriebsseite.
Ja, also sozusagen ins operative Geschäft. Das ist eben das, was einem auf der Beraterseite dann ein Stück weit fehlt. Man ist da zwar immer auch sehr, sehr tief drin in den Prozessen und auch strategischen Überlegungen, aber am Ende ist es eben immer nur eine beratende Rolle. Und das Ganze auch mal wirklich operativ verantworten zu müssen am Ende und zu dürfen, das war dann eher das, was mir was mich interessiert hat, dann auch den Sprung zu machen in die Stadtwerkewelt.
Ja, die Stadtwerkewelt, die ist ja nun sehr differenziert. Also es gibt über 900 Stadtwerke in Deutschland, da sind manche ganz klitzeklein, also noch viel kleiner als das von Herrn Klockers, aber es gibt auch riesengroße und die stehen alle einerseits vor derselben Herausforderung, nämlich die Energiewende zu schaffen, andererseits aber vor ganz anderen Fragen, je nach Größe und auch vielleicht so nach organisatorischer und politischer Zugehörigkeit. Und Sie sind jetzt in so ein Unternehmen hineingekommen, was da ja auch mitten in einem Prozess steckt.
Ja, natürlich sind wir in den vergangenen 30 Jahren sicherlich stark gewachsen. Das ist, glaube ich, auch eine fundamentale Basis für die Herausforderungen, die jetzt eben vor uns liegen, dass wir eine gewisse Größe haben zum einen, weil sie einfach grundsätzlich eine gewisse Stabilität bringt, wenn man über ein gewisses Portfolio auch an Produkten und am Ende auch über Absätze, über Kunden spricht. Man muss eben auch dauerhafte Wertschöpfung sicherstellen in den verschiedenen Geschäftsfeldern. Das heißt, dass wir müssen unterschiedlichste Skills auch im Haus dann entwickeln, unterschiedliche Fähigkeiten. Und da ist es natürlich schon hilfreich, wenn wir auf ein Unternehmen schauen, was eher 200 Mitarbeiter hat, denn auf ein Unternehmen mit 30, 40, weil man dann grundsätzlich, einfach auch mehr Kraft hat, um sich mit den neuen Themen, die es anzugehen gilt, zu beschäftigen.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie, Herr Klockers?
Als Stadtwerke 75 derzeit, wobei darin auch die Mitarbeiter der Bäder mit inbegriffen sind. Mhm. Ich gebe aber da mal Gimdong recht. Eine gewisse Größe ist schon notwendig, um vor allen Dingen auch die Anforderungen, die uns vom Gesetzgeber und vom Verordnungsgeber auferlegt werden, auch umsetzen zu können. Da muss man schon eine gewisse Größe haben, vor allen Dingen auch Redundanzen aufbauen, damit man auch immer.
Sie sind aber doch etwas anders aufgestellt als NVB, wenn ich das richtig verstehe. Sie sind ja erstmal Eigentum in Anführungsstrichen von zwei Gemeinden. Schüttorf, ist das Stadt- oder Samtgemeinde Schüttorf?
Stadt Schüttorf.
Ja, und die Gemeinde in Emsbüren.
Genau,
ja. Also sogar über die Kreisgrenze zum Emsland hinweg.
Ja.
Klappt das?
Das klappt hervorragend, auch wenn man anderes vermuten könnte. So aus früher Vergangenheit muss man sich immer oder hört man sich oft an, dass so Schüttorfer und oder überhaupt die Grafschaft und Emsländer da vielleicht nicht so den guten Draht haben, aber das klappt hervorragend zwischen den beiden Kommunen, auch in unseren Aufsichtsgremien, muss man wirklich sagen, ist das ein absolutes Miteinander. Das kann man sich gar nicht besser vorstellen.
Mhm.
Das wir im Übrigen ja auch im Abwasserbereich genauso handhaben. Auch da sind wir im Emsland und in der Grafschaft tätig.
Und Herr Gilmendonck hat ja gerade die Vertriebsstärke erläutert von NVB. Also da wird Strom verkauft, ich glaube, bis nach Hamburg und so weiter. Also überregionale Kunden gibt es immer mal wieder. Das ist bei Ihnen so nicht der Fall. Sie sind sehr auf die Region konzentriert.
Genau, wir haben uns diese Frage vor 10 Jahren auch gestellt. In welche Richtung wollen wir uns dort entwickeln? Bei uns ist die Entscheidung gefallen, dass wir uns auf das Obergrafschafter und südemsländische Gebiet beschränken, sprich auf Emsbüren und Schüttorf, klar, das ist selbstredend, aber eben auch auf Bad Bentheim, Salzbergen. So, das sind so die Versorgungsgebiete auch des Trink- und Abwasserverbandes und da wir ja zusammenarbeiten bei uns in einem Hause, ist das Vertriebsgebiet, in dem wir uns in erster Linie aufhalten, ja.
Und kriegen Sie dann mal ab und zu einen Anruf vom Bürgermeister, so da musst du jetzt was machen und hier muss ein bisschen mehr Geld überbleiben?
Eigentlich nicht, nein, auch da sind wir sicherlich in einer guten Position oder einem guten Verhältnis miteinander. Wir führen sicherlich überschaubare Anteile unseres Ergebnisses an die beiden Gesellschaften ab. Wir übernehmen allerdings auch die Verluste der beiden Bäder, die wir bei uns in unserem Unternehmen auch mitführen. Aber darüber hinaus war es bis in Schüttorf immer so, auch lange Zeit sogar so, dass die kompletten Gewinne, die man gemacht hat, auch thesauriert werden konnten. Also im Unternehmen verblieben sind im Eigenkapital und auch heute werden große Anteile nach wie vor thesauriert, weil man auch bei uns in den Aufsichtsgremien da der Meinung ist und das auch wirklich so ausspricht, dass man für die Zukunft des Unternehmens gut aufstellen muss und entsprechend Kapital im Unternehmen binden muss, damit man auch eine entsprechende EK-Quote, sag ich mal, bei Fremdfinanzierungen, die unweigerlich anstehen werden, dann auch vorweisen kann.
Gewinnabführung. Herr Girmdonk, NVB hat aus dem letzten Geschäftsjahr, glaube ich, so 2 Millionen Euro an Gewinnabführung an die Anteilseigner geleistet. Sie haben von einem sehr guten Geschäftsjahr gesprochen, glaube ich, im Rat der Stadt Nordhorn, als Sie das Jahresergebnis erläutert haben. Nun klingt mir im Ohr der Finanzchef des, ja, glaube ich, größten Energieversorgers, nein, Stadtwerks in Niedersachsen, nämlich Enercity in Hannover, hat gesagt, die Zeit der großen Gewinnabführung und Ausschüttung ist vorbei. Wir stehen alle vor so großen Investitionsvorhaben, dass das nicht mehr möglich sein wird in Zukunft. Was für Investitionsvorhaben haben wir denn überhaupt so vor uns im Strombereich? Wir sprechen jetzt nur von Strom.
Ja, also zum einen muss man da, glaube ich, schon unterscheiden. Die Gewinnabführung, da muss ich schon mal gut nur einsteigen, die sind natürlich divers unterschiedlich von Städten und Gemeinden. Da gibt es also von bis.
Und, ja, es gibt Stadtwerke, die müssen bis auf den letzten Pfennig alles abdrücken. Genau. Und es gibt Stadtwerke, die einen Teil, Herr Klockers hat das ja eben für SWSE auch schon gesagt, einen Teil abführen, aber doch einen großen Teil reinvestieren können.
Richtig.
Ja, und wie ist es bei NVB?
Da ist es ja auch so wie in Schüttorf. Auch wir haben einen gewissen Teil, den wir eben an unsere Gesellschaft da abführen. Und darüber hinaus wird auch thesauriert und entsprechend für die Refinanzierung verschiedenster Vorhaben eben dieses Kapital genutzt. Und das ist auch ganz wichtig für einen lokalen Versorger und unterscheidet an der Stelle auch ein Stück weit eben die Rolle eines lokalen Versorgers gegenüber eines, ja, ich sag mal, Großkonzerns, der hier eben auch durchaus eben Kunden versorgen will, dass wir unsere Wertschöpfung, die wir hier erlangen, am Ende eben auch genau hier, nämlich in die Region, wieder investieren. Im Wesentlichen natürlich in erster Linie in die Infrastruktur, aber eben auch in solche Dinge wie erneuerbaren Projekte, also regenerative Projekte. Oder auch, wenn wir jetzt weiterschauen, in die neuen Felder, die sich in den nächsten Dekaden eben auch für uns, die uns da begegnen.
Gut, darüber sprechen wir gleich.
Sprechen wir gleich noch drüber. Auch dafür braucht es Kapital.
Ja, klar. Aber lass uns eben beim Strom bleiben. Ja. Also investieren in Netzausbau. Was heißt das?
Ja, zunächst mal.
Also alle Grafschafter Gebäude haben ja einen Stromanschluss.
Ja. Richtig. Es ist aber eben so, dass wir zwei großartige Veränderungen eben hatten oder haben und durchlaufen ist. Das eine ist, dass wir von einer zentralen Erzeugung in Deutschland eben wegrücken mehr und mehr durch große Grundlastkraftwerke, die uns eben zentral versorgt haben über die einzelnen Spannungsebenen. Und jetzt die Aufgabe bekommen haben, auch in den Regionen eben Erzeugung aufzubauen. Und wenn wir diese Erzeugung hier aufbauen, dann müssen wir sie auch transportieren, in beide Richtungen. Und das verlangt zum einen einfach schon mal auch in den oberen Spannungsebenen Maßnahmen, sozusagen die Netzstruktur zu erweitern. Und zum anderen, das ist das Zweite, was uns eben begleitet, ist, dass das entsprechende Verbrauchsverhalten und Abnahmeverhalten sich in den nächsten Jahren verändert. Das erleben wir heute schon, wenn wir sehen, wie viel dezentrale Erzeugung auf den Hausdächern entstanden ist. Und zum anderen aber auch dadurch, dass wir mehr und mehr Energie liefern für beispielsweise zukünftig auch Wärmeerzeugung oder eben auch für den Transport, für den Individualverkehr.
Und also ich bin ja immer ganz fasziniert, wie Sie so aus der Welt des Technikers beide und des Kaufmanns gleichzeitig erzählen, was da jetzt alles so Sie bewegt. Also ich versuche immer, das so ein bisschen in die Sprache des einfachen Menschen zu übersetzen. Also früher war das große Kraftwerk, ob es nun Atomkraftwerk, Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk war, das hat Strom geliefert und da gab es eine große Einbahnstraße mit mehreren Stufen bis hin zu meiner Steckdose. Und heute habe ich ein Netz, was in beide Richtungen transportieren muss, also von meiner Photovoltaik auf dem Dach auch ins Netz hinein, damit anderswo Strom verbraucht werden kann. Und ich habe ja Stromerzeugungsanlagen ganz unterschiedlicher Art, die nicht immer dann Strom erzeugen, wenn er gebraucht wird, sondern die immer dann erzeugen, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht.
Ja, genau. Und deswegen reicht es eben nicht alleine, nur Kupferkabel zu verlegen, sondern am Ende genau das, was Sie beschreiben, eben diese nicht mehr Grundlastverfügbarkeit des Stroms, dem entgegenzuwirken. Das ist das, ja, was man unter dem Begriff, Sammelbegriff Smart Grid dann am Ende auch ein Stück weit definieren kann. Also hier entsprechendes Management zu implementieren, auch entsprechende Energiepotenziale verwalten zu können, um dann auch, sag ich mal, ausbalanciert in jeder Viertelstunde dann auch den Strom, der produziert wird, dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird.
Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Also erstmal der Haushalt, aber auch der Industriebetrieb hat ja keinen kontinuierlichen Verbrauch, sondern der schwankt über den Tagesverlauf und der schwankt vielleicht in jedem Industriebetrieb und in jedem Haushalt anders. Und auch die Erzeugung schwankt. Also habe ich ein Netz, was also ständige Lastschwankungen hat.
Ja, absolut richtig. Und das hat eben in der Vergangenheit, dieses Management hat in der Vergangenheit die großen Spannungsnetzbetreiber, also die Hochspannungsebenen, gemeinsam mit den entsprechenden zentralen Kraftwerken übernommen. Und nun sind wir gefordert, auch in den Verteilnetzen einen Teil dieses Managements zu übernehmen. Und dafür müssen wir unsere Netze fit machen. Dafür müssen wir die entsprechenden Strukturen schaffen.
Sie haben eben gesagt, seit 2013 läuft Ihr großer Windpark. Der macht ungefähr 50% Ihres Stromverbrauchs oder Ihrer Stromverkaufsmenge aus. Dann müssten Sie das ja eigentlich schon haben, das Management im Netz.
Haben wir auch nicht.
Ja, wie geht das denn dann?
Also ja, bislang, so wie Mike Gingendonk sagte, haben das die Hochspannungsnetzbetreiber letztendlich mit den Übertragungsnetzbetreibern übernommen. Die Herausforderung war bislang auch noch nicht so groß, wie sie jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, durch den Zubau der Erzeugungsanlagen in der Fläche vor allen Dingen. Ich kann jetzt nur als Beispiel nennen, in 2023 wurden alleine in unserem Versorgungsgebiet, und das ist ja wesentlich kleiner als der NVB, 800 neue Anlagen mussten wir anschließen an unser Netz. Also haben wir auch angeschlossen
natürlich. Photovoltaikanlagen.
Überwiegend Photovoltaikanlagen, ja. Auf Dächern, ja. Mhm. Und diese Anlagen erzeugen natürlich im Sommer zur Mittagszeit viel mehr Strom, als zum Beispiel benötigt wird. Und da muss natürlich zwischen den verschiedenen Netzebenen entsprechend noch kommuniziert werden. Und da werden wir eben, so wie gerade schon mal gesagt wurde, als Verteilnetzbetreiber, der wir ja letztendlich sind, jetzt auch mit in die Pflicht genommen. Und da wird investiert werden müssen in Intelligenz vor allen Dingen, das Netz intelligent zu gestalten. Und das wird in den nächsten Jahren unglaublich, Anforderungen stellen, vor allen Dingen finanzielle Art. Wir haben das mal für uns mal, vielleicht ist das ja interessant, mal eine Zahl zu nennen, mal gerechnet, wie viel wir so in den nächsten 20 Jahren so allein in unser Stromnetz investieren müssen, sind 50 Millionen Euro ungefähr. Und das ist für Stadtwerke Schüttorf enorm viel.
Das ist mehr als Ihr Stammkapital.
Genau. Ja. Ja. Ne? Also, oder passt so ungefähr. Passt so,
wenn man. Da haben Sie was ganz Schönes, auch finanztechnisch, vor der Brust.
Ja, genau. Ja. Das ist so.
Ist das bei NVB ähnlich?
Das ist bei NVB sehr ähnlich, ja.
Ja? Sie investieren auch 50 Millionen.
Naja, wir müssen noch etwas mehr hin. Ja. Leider nur, also 50 Millionen wären gut. Also unsere Prognosen gehen dann natürlich nur ein Stück weit drüber hinaus.
Ja, ja, wie weit drüber hinaus gehen Sie denn?
Ja, wir liegen dann wahrscheinlich eher so zwischen 100 und 120 Millionen Euro. Alleine nur für den, ich sag mal, entsprechenden Strukturaufbau in Richtung Trafos und entsprechenden Leitungen. Mhm.
Und intelligent ist immer so ein Wort, das verbinde ich erstmal mit Datentechnik. Also da wird digital dann gesteuert, wo der Strom hinfließt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nun, also Hartmut, weißt du, ich kann es auch gerne an der Stelle, weil ich möchte. Mach mal. Also es ist so, dass die einfach, wie gesagt, einleiten, die Not in Anführungsstrichen, dass dieses Verwaltungsmanagement der Stromflüsse in die Verteilnetze übergeben wird, ja, also von zentraler Stelle an eine dezentrale Stelle, dass das einfach mit sich bringt, eine gewisse sensorische Fähigkeit. Wir müssen einfach auch abbilden und messen, wo sind jetzt eben Strombedarfe. Dazu gesellt sich dann auch die Fähigkeit zu prognostizieren, wo wird denn in der nächsten Stunde, am nächsten Tag, welche Leistung gebraucht. Und um dem gerecht zu werden und auch entsprechende, unter uns mathematische Modelle aufzubauen, braucht es eine gewisse Sensorik. Und das ist eben dieses Smarte, dass ich eben Messsysteme brauche vor Ort, an den Verteilerstationen etc. und auch bei den Kunden, um in Kenntnis zu gelangen, welchen Strom ich denn morgen liefern muss.
Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal das Stichwort gehört, von der Hochspannungs- oder Höchstspannungsebene wird diese Verteilfunktion runterverlagert in die Verteilnetze, so habe ich Sie verstanden. Oder zumindest zum Teil.
Zum Teil.
Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass dieser Strom, wo auch immer er verteilt wird, dass er klimaneutral erzeugt werden soll. Also das Kohlekraftwerk soll weg, das Atomkraftwerk ist schon weg, vielleicht kommt es ja nochmal wieder, da wird ja gerade drüber diskutiert. Das Gaskraftwerk soll ja einerseits weg, aber andererseits als Übergangstechnologie, als Reservekraftwerk mit Chance auf Wasserstoffbetrieb nochmal kommen. Aber wir wollen ja klimaneutral erzeugen und können uns dabei nicht mehr nur auf die Großkraftwerke verlassen. Also muss ja die eigene Fähigkeit, Energie zu erzeugen, ausgebaut werden. Wir haben es ja gehört, Herr Glockers, Sie sind da schon etwas weiter, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Endzustand, den Sie da anstreben.
Nein, ist er nicht.
Und bei NVB ist man da sozusagen in der Startposition noch.
Genau, wir haben in diesem Jahr einen neuen Geschäftsbereich gegründet, der sich jetzt im Aufbau befindet, der sich vorrangig mit der Entwicklung und auch Realisierung solcher Erzeugungsprojekte beschäftigt. Das haben wir für uns eben erkannt, dass das aus dem Tagesgeschäft heraus in den Fachbereichen nicht zu leisten ist. Da braucht man einen gewissen Grad an Professionalität und auch einen ständigen Augenmerk darauf. Und deswegen war das ein Schritt, der für uns also ein ganz wichtiger Schritt war, um eben dem auch gerecht werden zu können, auf Dauer hier solche Projekte auch managen zu können.
Also Projekte heißt, Sie wollen einen Windpark bauen, oder?
Beispielsweise Windparks, ja genau.
Mhm.
Ja. Aber das ist jetzt nicht nur die Erzeugung im Sinne von Stromerzeugung, die uns am Ende da so bewegt, sondern durchaus auch Projekte, sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, über für die Wärmeerzeugung.
Mhm. Ja. Und Herr Glockers, der Windpark soll nicht der einzige bleiben? Oder was haben Sie noch so vor, um mehr Eigenstrom zu erzeugen?
Ja, sicherlich einiges. Wobei, wenn man dann sich diese Zahlen am Ende zusammenrechnen würde, würde man auch zu der Erkenntnis kommen, das übersteigt auch unsere Bilanzsumme. Insofern ja. Sind wir natürlich da auch in Zusammenarbeit mit anderen Investoren, die uns unterstützen. Also um das auf den Punkt zu bringen, wir planen aktuell oder sind wir daran an 6 Windparkprojekten jetzt zeitgleich, auch mit einer eigenen Abteilung oder einem eigenen Bereich, den wir dafür in den vergangenen Jahren so nach und nach aufgebaut haben, die auch teilweise planerische Tätigkeiten selber übernehmen, wobei wir nach wie vor auf Ingenieurbüros natürlich angewiesen sind. Wir sprechen da in Summe über 30 Windräder, die sich auf diese 6 Windparks verteilen. 5 davon in der Region Emsland, also südliches Ems, also Emsbüren und Kraschach-Bentheim und einer in Göttingen. Den Windpark, den haben wir 2018 übernommen, gekauft und der wird jetzt aktuell gerade Report, der steht kurz vor der Genehmigung, sodass wir, wenn man mal von ungefähr einem durchschnittlichen Anteil der Stadtwerke von 50% ausgehen, dann letztendlich 15 Windräder von diesen 30, die wir dort planen, dann in unser Portfolio übernehmen können. Der Aufbau einer Windparkgesellschaft, sage ich mal, ist sehr, ich würde sagen, schwierig, aber zumindest mal aufwendig, weil Sie müssen mit den Grundstückseigentümern natürlich in Kontakt treten. Das machen wir auch immer alles selber und sehen dann auch zu, dass wir die entsprechenden Verträge dort entsprechend schließen. Wir beteiligen die Grundstückseigentümer immer. Das haben wir schon in Quendorf so gemacht. In Göttingen machen wir das auch so.
Und bei den aber Sie haben immerhin nicht solche Schwierigkeiten wie das Meppen der Grenztraktat.
Das haben wir zum Glück nicht. Wir liegen also da weit genug von der niederländischen oder deutschen niederländischen Grenze weg oder entfernt. Und,
ja, obwohl Bentheim ja da das Problem hat. Also ich weiß nicht, es soll ja auf der Grenze direkt ein Windpark eigentlich entstehen, ein deutsch-niederländischer. Aber wenn ich Herrn Pannen richtig verstanden habe, dann will er da überhaupt erst dran gehen, wenn die Niederländer sich da einig sind, dass sie was machen.
Ja,
weil
kann
ja,
sein, ja.
Man sich wechselseitig vorwirft, gegen das Traktat immer wieder zu verstoßen.
Ja.
Also nicht nur dort, sondern auch in der Niedergrafschaft. Wie ist das bei NVB? Also da waren ja einige Dinge geplant, so in Grenznähe, und da ist jetzt überall irgendwie die große Bremse drin, oder?
Ja, es sind, glaube ich, mehrere Projekte in der Niedergrafschaft, in dem Gebiet, im Grenzgebiet geplant, die jetzt sozusagen aktuell stillstehen in der Planung, weil eben hier zunächst einmal eine hochpolitische, großpolitische Entscheidung getroffen werden muss, ob das nun jetzt ein Verstoß ist gegen das Meppner Grenztraktat oder inwiefern es einen Verstoß darstellt. Und ja, das ist natürlich jetzt nochmal so ein Hemmnis, was uns aktuell ausbremst. Mhm. Aber nichtsdestotrotz.
Und in Wiemolten kommen sie auch nicht recht weiter.
Ja, also.
Da steht die Bundeswehr dagegen.
Ja. Das ist nun mal so, dass solche Projekte, also Hartmut Klogges hat es gerade gesagt, die Geburt ist zum Teil heftig, dass, bis so ein Projekt dann mal entstanden ist, wirklich auch und auch Energie liefert. Mhm. Das ist so, das ist uns bewusst. Deswegen haben wir ja auch gesagt, das lässt sich aus dem Tagesgeschäft nicht managen.
Ne? Was ist denn mit anderen Erzeugungsmöglichkeiten? Also Photovoltaik ist ja auch eine sehr regenerative Energie, aber da ist in letzter Zeit nicht so viel Bewegung aufgekommen. Ne?
Na gut, also man darf eben nicht vergessen, dass hier sehr viel landwirtschaftlicher Nutzen vorneweg steht und dann natürlich solch eine großflächige PV-Anlage dem irgendwie entgegensteht.
Ja, eine gibt es ja in Clausheide.
Ja.
Ja. Und Georgsdorf.
Ja. Und es gibt auf beinahe jedem landwirtschaftlichen Betrieb eine große Photovoltaik.
Auf den Dächern und Hallen, ja, sicherlich. Aber wie gesagt, ansonsten ist es natürlich schwierig, weil man eben landwirtschaftlich geprägt ist hier, mhm, ganz stark, anders als in anderen Regionen. Da ist es einfacher, über PV-Freiflächen zu sprechen. Aber man muss man eben berücksichtigen, dass das eben hier etwas schwerer ist.
Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Herr Klockers?
Ja, wir leben ja eigentlich in Schüttorf.
Sie haben
durchkreuz vom Autobahnkreuz.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie leben doch an den Autobahnen und da gibt es doch entlang der Autobahn Vorrangflächen.
Es gäbe Flächen ohne Ende, die privilegiert sind.
Ja.
Und wir haben uns auch sehr intensiv damit beschäftigt, wirklich sehr intensiv. Haben dort mit vielen Grundstückseigentümern, die dort Flächen besitzen, in diesen 200-Meter-Korridoren entlang der Autobahn, auch der Bahnlinie, denn die durchkreuzt ja auch unser Versorgungsgebiet, sind allerdings inzwischen, obwohl wir Flächen unter Vertrag haben, stehen da allerdings auch in offenem Austausch mit den Grundstückseigentümern, aktuell davon abgewichen, große PV-Anlagen zu bauen. Wir bauen oder stehen ganz kurz davor, jetzt eine 2-MW-Anlage, sprich 2 Hektar an der Bahnlinie Salzbergen-Schüttorf zu bauen. Die Module, das Ständerwerk ist auch alles schon geliefert, da warten wir auf die Baugenehmigung jetzt. Da habe ich mir vorher nochmal die Wirtschaftlichkeitsrechnung angeschaut, weil wir haben heute Abend Aufsichtsratssitzung, da sprechen wir nochmal kurz drüber. Und wenn Sie da ganz unten rechts auf die Zahl schauen, die dann die EK-Rendite wiedergibt, dann macht das nicht wirklich Spaß. Man verdient ein bisschen Geld damit, aber der Aufwand, die Investition ist einfach viel zu groß dafür, um in Anlagen zu investieren, die so zwischen 0 und 5% Rendite abwerfen.
Lassen Sie uns mal sozusagen einen kleinen Strich unter das Thema Strom ziehen. Ich habe bei Ihnen beiden verstanden, dass große Investitionen ins Haus stehen. Sie wirken beide nicht so, als ob Sie da Sorgenfalten auf der Stirn hätten, wenn ich das mal so sagen darf.
Also wir sind jetzt nicht an der Stelle, dass wir sagen, das ist nicht zu machen. Ne? Also wir haben sicherlich damit einige weitere Herausforderungen eben zu managen, um sozusagen die Wertschöpfung weiterhin hochzuhalten, um dieses Kapital am Ende auch zu erwirtschaften, was dafür nötig ist. Gar keine Frage. Wäre schlecht, wenn wir hier an der Stelle jetzt versagen würden und sagen, darum soll sich jetzt der Staat kümmern, sondern wir sollten schon die Kraft dann am Ende selbst aufbringen, um diesen Weg dann auch zu gehen.
Ja, sollten ja, aber Sie glauben auch, dass Sie das hinkriegen?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir das
hinkriegen. Und Sie auch, Herr Klockers?
Ja, ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt, also man wird bei manchen Projekten eben auch weitere Investoren mit ins Boot nehmen müssen. Ja. Also zu 100%.
Also neue Investitionswege finden sozusagen,
ja, genau.
Neue Finanzierungsstrategie.
Ja.
Ja, und mal jetzt ganz kurz und platt, glauben Sie denn, dass das zu schaffen ist, bis 2045 bei der Stromversorgung klimaneutral zu werden? Wie ist das in Schüttorf?
Wenn Sie sich auf unserer Webseite umschauen, da stellen wir das ja auch dar. Ja, davon gehen wir aus, dass wir auf unser Versorgungsgebiet bezogen, was die Stromversorgung angeht, diesen Strom komplett grün erzeugen werden. Ja, davon gehen wir ganz stark aus.
Ja. Und schaffen Sie das auch bei NVB?
Ja, also dass wir das in unserer Region hier schaffen, davon gehe ich auch aus. Da planen wir ganz fest dran, ob wir das als Volkswirtschaft schaffen. Das ist von vielen anderen Parametern noch abhängig. Unterm anderen auch, wie sich die große Politik auch entscheidet in Zukunft, wie der Strom erzeugt werden soll.
Ja, dann lass uns vielleicht nochmal jetzt zum nächsten Themenschwerpunkt gehen, nämlich Wärmeversorgung. Also bislang ist ja, das gilt wohl für Sie beide, die Versorgung mit Erdgas hier ein super Ding eigentlich für Sie als Stadtwerke. Also ein ganz großer Teil Ihres Jahresumsatzes wird mit der Versorgung mit Erdgas erwirtschaftet. Sie haben überall Netze, die sind ausgebaut bis in den letzten Winkel. Und nun soll aber Erdgas als fossiler Brennstoff abgelöst werden, weil er eben nicht klimaneutral ist. Und nun?
Ja.
Ja, und also, genau. Sie haben Millionen in der Erde verbuddelt, um Netze aufzubauen. Ja. Die sind jetzt irgendwann wertlos und die Einnahmequelle Erdgasversorgung fällt weg. Und der Bürger fragt, wie kriege ich jetzt mein Haus geheizt?
Ja, die Fragestellung ist genau richtig.
Die ist ganz einfach.
Die ist auch ganz einfach, genau, aber nicht so einfach zu beantworten. Deswegen beschäftigen wir uns halt mit Wärmestudien, die dann für uns ergeben und ersichtlich sichtbar machen sollen, wo in welchen Regionen man mit Wärme versorgen kann zukünftig und welche Art und Weise, sei es eine Nahwärmeversorgung zum Beispiel oder auf welcher Basis auch, wo kommen die Wärmequellen oder wo liegen überhaupt Wärmequellen. Also mit diesem Thema beschäftigen wir uns in Schüttorf und Imsbüren, haben für Teile beider Orte schon eine Grundsatzstudie erstellt, die ist fertig.
Also Sie haben ja nun ein Versorgungsgebiet, was sehr stark ländlich geprägt ist. Also ja. Sie haben, sagen wir mal, ein sehr langes Netz für relativ wenig Abnehmer.
Ja.
Glauben Sie denn, dass Sie irgendwann da dieses Netz noch weiter verwenden können, dass Sie irgendwas anderes da durchjagen als Erdgas?
Aktuell nein. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir uns so handeln wir jetzt auch bilanziell bei uns auf 2045 die Netze abschreiben.
Mhm. Heißt also, ja, die Millionen sind dann sozusagen versenkt, also abgeschrieben. Und der Bürger, der bislang auf eine leitungsgebundene Versorgung setzen konnte, der steht dann ohne Wärme da.
Das wird die Wärmestudie zeigen, in welchen Regionen man zukünftig weiterhin eine leitungsgebundene Wärmeversorgung sicherstellen kann, Nahwärme zum Beispiel, und in welchen Regionen oder in welchen Bezirken, in Imsbüren oder auch Schüttorf, man sich individuell versorgen muss. Die Situation wird es mit Sicherheit auch geben, wo sich eine Nahwärmeversorgung schlichtweg nicht rechnet und wo sie auch nicht marktgerecht Preise liefern kann.
Und eine Nahwärmeversorgung ist dann eine weiterhin leitungsgebundene Versorgung, die aber nicht mehr mit Erdgas befeuert wird, sondern mit Wärmequellen, weiß ich nicht.
Ja, zum Beispiel aus der Kläranlage, dort im geklärten Wasserwärme zu entziehen, ist ein Beispiel. Oder Geothermie, das ist ja vielleicht nachher noch einmal Thema, könnte auch eins sein. Eine weitere Wärmequelle könnten die Flüsse sein, die wir bei uns in Imsbüren, die Ems, Schutt auf die Fechte, wo man Wärme entnehmen könnte. Das muss aber die Studie zeigen. Aktuell sind wir gerade dabei, das Industriegebiet am Autobahnkreuz zu untersuchen. Dort wissen wir ja auch, dass es dort Wärmequellen gibt, dass also dort Unternehmen produzieren, die also Wärme abgeben heute, möglicherweise in die Luft und die man möglicherweise nutzen könnte.
Ja, also Schüttorf Industriegebiet, da haben wir ja schon mehrmals Beispiele genannt, aber das stelle ich mir eigentlich als ideales Versuchsfeld vor, weil es gibt große Betriebe, die haben große Dachflächen, wo man Photovoltaik bauen könnte. Es gibt Betriebe, wo unheimlich viel Wärme entsteht im Produktionsprozess, die könnte man nutzen, da könnte man ja ein Verbundsystem schaffen.
Das könnte ein Ergebnis der Studie sein. Also da bauen wir auch etwas darauf, ehrlich gesagt, und sprechen aktuell auch mit den Unternehmen, machen also, ich sag mal, so ein Wärmekataster, wo ist Abwärme vorhanden. Beispielsweise beim Enflower, das wissen wir ja, ein eigenes Kraftwerk, da wird zu bestimmten Jahreszeiten eben auch Wärme im Überschuss da sein. Und da muss man sich halt damit beschäftigen, wo kann ich diese Wärme anderen Unternehmen möglicherweise liefern oder vielleicht auch in Wohngebiete hinein liefern.
Da kommen wir aber schnell in die Frage Netzentgelte, oder?
Ja.
Also wenn das direkt, wenn ich eine Leitung lege von dem einen Betrieb zum anderen, dann wäre ja alles ganz einfach.
Ja, ob das einfach dann ausgehen wird, wissen wir heute nicht. Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Es liegt jetzt erstmal daran, überhaupt zu schauen, wo sind Wärmequellen vorhanden und die man auch vernünftig und wirtschaftlich nutzen kann.
Und da haben Sie Studien in Auftrag gegeben?
Ja, und die Förderung dafür, die BEW-Förderung sind auch zugesagt.
Mhm. Ja. Ja, an den Nordhorn beziehungsweise im Versorgungsgebiet der NVB sieht das ja auch sehr differenziert aus. Sie haben ja einmal urbane Gebiete im Nordhorner Stadtkern, Sie haben auch sehr viel ländliche Gebiete in der Niedergrafschaft. Da wird es ja keine Patentlösung geben, oder?
Nee, schon auf diesem kleinen Raum der Grafschaft wird klar, dass es da relativ wenig Blaupausen gibt, die man einfach mal so skalieren kann. Sicherlich gibt es den ein oder anderen Ansatz, der in gewisser Weise als Blaupause dienen kann von der Grundstruktur her. Aber es sind dann oftmals wirklich die individuellen Begebenheiten vor Ort, die über eine Wirtschaftlichkeit am Ende ausschlaggebend sind. Und jetzt, wie es Herr Glogger schon gesagt hat, im ersten Schritt geht es jetzt darum, zunächst mal die Potenziale festzufinden, die in der Region vorhanden sind. Da ist im urbanen Raum natürlich, sag ich mal, die Zahl der Möglichkeiten überschaubarer.
Also es gibt ja die Verpflichtung für Kommunen, eine kommunale Wärmeplanung aufzustellen. Ja. Aber die umfasst ja nicht ihr Versorgungsgebiet, sondern da gibt es eine für Nordhorn, eine für Neuenhaus, eine für Uelsen und so weiter und so weiter. Die sind ja nicht miteinander abgestimmt.
Ja, die müssen auch nicht unbedingt oder zwingendermaßen miteinander abgestimmt sein, weil sie ja jetzt nicht unbedingt einfach, also es ist schlecht zu erwarten, dass da ein Verbundsystem entsteht zwischen dem urbanen Bereich Nordhorn und der Niedergrafschaft, sondern da werden schon dann jeweilige Lösungen umgesetzt werden müssen, die und auch technisch sehr stark unterschiedlich sein werden.
Ja, haben Sie denn schon eine Idee, was da so in Betracht kommt?
Nein, also ich sag mal, theoretische Möglichkeiten sind auf der Agenda. Wir, wie es gerade auch schon Hartmut Glockers sagte, auch wir schauen, was wir quasi an der Oberfläche an Potenzialen haben, ob das jetzt aus dem Abwasserbereich ist. Es wird sogar mittlerweile auch schon über die Trinkwasserförderung nachgedacht, auch da entsprechend Wärme zu entziehen. Oder eben auch über die Fechte oder Ähnliches dort Wärme zu entziehen, dass das sozusagen an der Oberfläche vorhandene Potenzial. Abwärmepotenziale haben wir in Nordhorn relativ wenig, wenn es um Industrieabwärme geht. Das ist auch in der Niedergrafschaft nicht viel anders. Das heißt,
aber das Maß der Dinge im Moment ist doch die Wärmepumpe. Also viele in Neubaugebieten legen sie ja schon seit 1, 2, 3 Jahren, glaube ich, keine Erdgasleitungen mehr. Das heißt, die Menschen, die dort ein neues Haus bauen oder gebaut haben, die haben meistens eine Wärmepumpe eingebaut.
Das ist richtig. Ich gehe auch aktuell davon aus, dass das ein ganz signifikanter Teil sein wird im Rahmen der Wärmewende, der auf der Stromseite passieren wird. Mhm. Natürlich wäre es auch in unserem Interesse, wenn wir hier leitungsgebundene Wärme in jeglicher Form, wie auch immer die aussehen mag, ob das jetzt tatsächlich Wärme ist, die transportiert wird, oder ob das hier ein kaltgehendes Wärmenetz ist, also im Sinne Sohletransport für Wärmepumpen. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, das würden wir begrüßen, wenn das sich auch wirtschaftlich darstellen lässt, weil wir einfach mit einem solchen Verbundsystem, auch maximale Kundenbindung erreichen würden zum einen. Und zum anderen ist es auch, als System dann am ehesten im Sinne der Nachhaltigkeit auch dimensionierbar. Die Herausforderung steht einfach darin, am Ende Konzepte wirklich wirtschaftlich abbilden zu können, weil am Ende muss es jeder Kunde auch bezahlen können.
Ja, da ist der entscheidende Punkt. Also für den Häuslebauer, sage ich mal, der es sich leisten kann, was ja nicht so viele sind, aber wer es sich leisten kann, für den ist ja die Ideallösung im Moment eigentlich die Wärmepumpe, die relativ viel Strom braucht, um Wärme zu liefern, den Strom selber zu erzeugen mit der Photovoltaik auf dem Dach und damit auch gleichzeitig das Elektroauto zu füttern. Aber das ist ein teurer Spaß, der sich sicherlich irgendwann rechnet, aber erst muss er mal finanziert werden und investiert werden. Und wenn Sie sagen, wir wollen gerne leitungsgebundene Wärmeversorgung, dann würde das vielleicht schon auf ein Familienhausgebiet nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sein. Bei einem verdichteten Wohnen mit Mehrfamilienhäusern, mit Mehrgeschossigkeit und so weiter ist das vielleicht eher der Fall. Das zeigen ja Regionen, wo das längst der Fall ist. Im Ruhrgebiet oder auch in den großen Städten gibt es längst solche Wärmeverbundsysteme. Dann stellt sich die Frage, wie werden die mit Wärme versorgt? Und dann sind wir in Nordhorn ja sehr schnell bei der Geothermie.
Ja, also es ist so, dass sich, wie auch immer das System am Ende aussieht, jedes System muss sich am Ende mit einer individuellen Einzellösung messen können, eben die wirtschaftlichste ist. Und das ist in der Regel, zumindest in den letzten Jahren hat sich dahin entwickelt, eben eine Wärmepumpe. Und gegen solch eine Wirtschaftlichkeit muss so ein System bestehen. Also es muss am Ende eigentlich günstiger sein. Ansonsten wird es wenig Chance haben, am Ende auch zu durchdringen.
Also die Leitungs-, das Nahwärmenetz muss billigere Wärmeenergie liefern, als wenn ich mir selber eine Wärmepumpe einbaue.
Es muss langfristig auf jeden Fall die günstigere Variante sein. Und in dem Kontext natürlich auch die nachhaltigere, weil eins muss man natürlich auch wissen, so eine Wärmepumpe ist jetzt zunächst einmal per se auch erstmal eine Strombezugsquelle. Und wir sind mal wieder bei den eingehenden Satz. Was ja, ja. für einen Strommix haben wir eigentlich?
Ja, ja.
Und deswegen wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn wir Systeme aufbauen, die tatsächlich in einem Hochgrad, im hohen Grade nachhaltig sind. Das wäre vielleicht dem einen oder anderen Kunden auch ein Stück weit was wert, wenn er weiß, er hat ein System, was wirklich nachhaltig ist.
Ja, nun gibt es aber andere Kunden, denen wäre es vielleicht was wert, aber sie können sich den Wert nicht
richtig,
leisten.
Das ist richtig. Das haben wir natürlich auch erkannt. Und deswegen, ich glaube am Ende auch, wäre es fatal, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, dass wir unsere Gasnetze einfach mal abschreiben und jetzt beginnen die rauszureißen, gedanklich. Ja. Sondern ich glaube, wir werden dieses Gasnetz, so wie es vorhanden ist, auch noch eine ganze Zeit nutzen müssen, um gerade da, wo sich Menschen natürlich einfach, weil nicht die Kapitalkraft da ist, jetzt so hochtechnologisch moderne Systeme leisten können oder auch ihre Immobilien entsprechend sanieren können, gegebenenfalls noch vielleicht anderthalb, zwei Dekaden mit einer Kombination aus einer Gastherme und einer Wärmepumpe, so eine Art hybrides Modell, sozusagen in ein Zeitalter bringen, in dem wir dann vielleicht neue Technologien haben, die dann sozusagen unser Thema auch der Grundlast vielleicht ein bisschen begegnen.
Lassen wir uns ganz schnell noch über die Wärmequellen für Wärmenetze sprechen. Also Sie haben gerade, Herr Klockers, schon gesagt, das könnte man Abwasseranlagen nehmen, Flusswasser nehmen, vielleicht auch aus Biogasanlagen, weiß ich nicht. Aber wir sind dann irgendwann bei der Geothermie. Und da muss man ja unterscheiden, aus welcher Tiefe holt man Wärme. In Nordhorn gibt es, glaube ich, jetzt ein Wohngebiet, wo man über bodennahe Geothermie als Energiequelle für ein Nahwärmenetz nachdenkt. Und das anscheinend auch konkret wird. Da müsste NVB ja beteiligt sein eigentlich.
Da läuft aktuell noch eine Machbarkeitsstudie und die jetzt dann am Ende auch die Wirtschaftlichkeit prüft. Denn auch hier gilt, ob nun tief oder nicht tief oder oberflächennah, dass am Ende eben die Wirtschaftlichkeit bestehen muss gegenüber der Einzellösung. Das ist eben das, was am Ende auch jeder Hausbesitzer, der sich einem solchen System anschließen will, selber prüfen wird. Ist es denn da nicht günstiger, eine eigene Lösung zu haben? Deswegen müssen diese Systeme am Ende auch immer wirtschaftlich sein.
Mhm. Das ist aber noch nicht entschieden. Sie haben gesagt Machbarkeitsstudie, das heißt, ob das kommt oder nicht, wissen wir noch nicht.
Nein, das ist noch nicht entschieden, ja. Die Studie läuft noch.
So, und dann gibt es ja die Diskussion, die hier um das Hotelbauprojekt sich entzündet hat, dass man also aus der mitteltiefen Geothermie Wärme ziehen will, also aus 1500 Meter Tiefe. Das wäre ja nur sinnvoll, wenn damit ein ganzes Stadtquartier versorgt wird. Und da hat sich ja wohl rausgestellt, also wenn wir da nicht eine massive staatliche Förderung kriegen, dann ist das unwirtschaftlich. Wie ist denn da so der Sachstand?
Nun, also man muss zum einen natürlich wissen, dass das alles dann Projekte sind, die natürlich eine gewisse Investition mitbringen. Und diese Projekte dann im Vorfeld zu bewerten, ist natürlich dann die Herausforderung.
Also man kann ja vielleicht mal so zum Vergleich das Geothermieprojekt der Stadt Münster sich mal ansehen. Nicht? Da gibt es ja vom Land Nordrhein-Westfalen ziemlich große Fördermöglichkeiten aus diesem Masterplan Geothermie. Sowas gibt es in Niedersachsen ja leider nicht. Also Münster kriegt alleine, glaube ich, für die Voruntersuchungen und so weiter 5,4 Millionen Euro Fördermittel. Und dann gibt es noch bis zu 10 Millionen Euro sozusagen zur Risikoabdeckung. Also wenn die Bohrung nichts bringt, dieses Fündigkeitsrisiko zu versichern.
Genau.
Also von solchen Möglichkeiten sind wir ja in Niedersachsen ziemlich weit entfernt.
Es gibt auf jeden Fall also auch eine bundesweite Förderung, die an der Stelle schon auch für uns hier zur Verfügung steht. Das ist schon richtig. Aber am Ende ist es so, dass zunächst einmal solch eine Pilotbohrung vorfinanziert werden muss, die sagt, ist solch eine Förderung am Ende gewinnbringend im Sinne von energetisch so halte ich, dass wir
also platt gesagt, ist das Wasser warm genug, was da rauskommt?
Ja, im Grunde, das darf man jetzt auch nicht so sehen, als würde dann da heiß brodelndes Wasser rauskommen. Es muss am Ende ja auch noch nacherwärmt werden, das ist ganz klar. Aber die Herausforderung steht eigentlich am Ende darin, dass man eben die Menge, die man dort aus dem Boden holt und noch nacherwärmt, auch idealerweise 1:1 verteilt bekommt. Und also das ist die eine Herausforderung, dass eben die Quelle mit dem, was an Senke, also am Ende an Bedarfen entsteht, 1:1 stehen muss. Und dann idealerweise die Verbindung zwischen diesen beiden so kurz wie möglich ist. Denn jeder Meter Leitungsbau ist eben der Teil, der eben solch ein Vorhaben grundsätzlich ja, in die Wirtschaftlichkeit
belastet. Mal so Hand aufs Herz, Herr Girmdonk. Ist das ein Fantastikum oder ist das ein Zukunftsprojekt, wo Sie durchaus sagen, das könnte wohl was werden?
Das lässt sich an der Stelle, an der wir jetzt stehen, also eins ist ganz klar, dass ich sehe es nicht so, dass wir solch ein Vorhaben als die Lösung, die Insellösung für eine ganze Stadt sehen. Also das halte ich für weniger realistisch. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier städtische Bereiche haben, die dafür in Frage kommen. Aber ob das wirklich auch wirtschaftlich am Ende funktioniert, technisch sehe ich da jetzt weniger eine Herausforderung. Ich bin jetzt auch kein Tiefengeologe, der da irgendwie tiefere Ahnung hat. Aber die Expertisen bisher sagen, dass es grundsätzlich sehr, sehr positiv aussieht, dass man da die Potenziale finden kann. Nur wie sie am Ende wirklich sind, das zeigt dann am Ende eine Machbarkeitsstudie und die gilt es abzuwarten. Vorher wäre eine Aussage nicht seriös.
Herr Klockers, wir haben eben schon mal gesprochen über das große Industriegebiet am Schüttorfer Kreuz, was also ja unter Energiegesichtspunkten enorm herausfordernd, aber vielleicht auch mit enormem Potenzial ausgestattet ist.
Ja.
Nun sind Sie da ja in der relativ glücklichen Situation, dass ein Teil des künftigen Wasserstoffkernnetzes da direkt durchläuft.
Ja.
Und nun hat ja auch hier und auch anderswo die Diskussion um die sogenannten T-Stücke angefangen. Also man möchte jetzt doch gerne irgendwie sich an dieses Wasserstoffkernnetz anschließen, wenn es denn kommt. Das heißt, es soll ja kommen und die Leitungen hier in der Grafschaft, es gibt ja wohl zwei große Leitungen und eine, die irgendwie dran vorbeiführt, die sollen ja schon in der ersten Ausbaustufe dieses Kernnetzes, also ab 2027 sollen die ja schon umgestellt werden auf Wasserstoff. Was schätzen Sie denn, was das für das Industriegebiet in Schüttorf bedeuten könnte? Denn wir haben ja jetzt unsere Diskussion hier relativ stark auf die private Nutzung fokussiert. Aber die gewerbliche Nutzung mit dem großen Wärmebedarf und Energiebedarf, die wird ja Wasserstoff als Alternative durchaus prüfen.
Das ist richtig, ja. Aber auch da muss man sicherlich schauen, welche Anwendungsfälle bestehen dort bei den einzelnen Unternehmen. Denn nicht überall, wo viel Energie benötigt wird, ist Wasserstoff eine Alternative. Mhm. Es ist, hängt viel auch davon ab, welche Temperaturen werden benötigt bei den Prozessen, die dort in das Unternehmen stattfinden. Und wir haben vor fast 2 Jahren, im März 2023, dort mit den Industrieunternehmen gesprochen, was das Thema Wasserstoffversorgung angeht und überhaupt mal zu wissen und zu lernen, was wird denn in den Unternehmen überhaupt gemacht und welche Prozesse laufen dort ab und wie könnte sich der Bedarf darstellen. Und wir haben sicherlich 100 Unternehmen am Autobahnkreuz, grobe Richtung, würde ich mal schätzen. Und wenn es am Ende so gefühlt oder unsere Einschätzung ist, auf 10 Unternehmen zutrifft, wo wirklich Bedarf da wäre für Wasserstoff und auch Einsatzgebiete vorhanden sind, dann sprechen wir, glaube ich, über eine realistische Zahl. Aber genau mit diesen Unternehmen sind wir auch in Kontakt. Sie haben recht, die Leitung, die dort gebaut wird, sogenannte Ruhrlink, so nennt sich diese Leitung, die wird komplett neu gebaut von der Nordsee dann bis zum Ruhrgebiet. Die durchkreuzt unser Industriegebiet auf Emsbürner Seite. Und dort sind wir mit der OGE, das ist der Netzbetreiber, der diese Leitung bauen wird, ist auch Bestandteil des Kernnetzes. Mit dem sind wir in Kontakt, in engem Kontakt und haben im Prinzip schon darüber gesprochen, wo könnte ein T-Stück gesetzt werden, für uns dann auch sinnvollerweise, wo haben wir überhaupt ein Grundstück, wo wir sowas machen könnten, und anschließend dann, wenn der Bedarf wirklich auch gegeben ist, und da sind wir auch wieder bei der Wirtschaftlichkeit, die man heute definitiv noch nicht fest machen kann. Aber wenn es dann wirtschaftlich wäre und wenn der Bedarf wirklich am Ende sich auch so darstellt, dann würden wir sicherlich ein Verteilnetz aufbauen wollen, dann im Industriegebiet und dann diese Unternehmen, die dort Interesse haben, auch damit versorgen mit Wasserstoff.
Herr Girmdank, das NVB-Versorgungsgebiet wird auch durchzogen von Leitungen des Kernnetzes. Zwei Stück, glaube ich sogar, nicht? Die aus der Niedergrafschaft aus den Niederlanden kommt und dann die aus Nordhorn, die auch Richtung Niederlande geht hier.
Genau, wir haben also im Grunde eine von Nord nach Süd gehende, die sogenannte Thyssengas-Leitung, und dann eine von Ost nach West, die Norwega-Leitung. Auf dieser Norwega-Leitung haben wir auch bereits zwei T-Stücke für uns gesichert, und auf der Thyssengas-Seite.
Was heißt gesichert? Also vertraglich gesichert?
Vertraglich schon gesichert, die sind auch schon vorhanden.
Aha.
Und auf der Thyssengas-Seite werden wir, wenn die Leitung dann ausgerollt wird, in der nächsten Zeit dann auch drei T-Stücke haben. Das ist aber für uns auch an der Stelle, gleich mal vorwegzunehmen, keine Investition, wo wir sagen, da wird es eine kurzfristige größere Lösung geben oder entstehen. Das sehen wir momentan nicht. Wir sehen das vielmehr auch als eine Investition, die vielleicht fast schon ein wenig generationenübergreifend denkt.
Der Dr. Husmann, der Geschäftsführer der H2-Region in Lingen, Emsland, der hat ja gesagt, also wenn die Leitung erstmal in Betrieb ist und Sie würden dann ein T-Stück setzen, das würde 10-mal so teuer werden.
Deswegen denken wir generationenübergreifend und bauen die Lingen eben jetzt schon ein.
Okay.
Das ist tatsächlich so, wenn so eine Leitung mal unter Druck ist, dann hat man natürlich ganz andere Kosten, die dann eben anfallen. Und wir würden uns natürlich freuen darüber, wenn am Ende dort auch Wasserstoff in rauen Mengen durchfließen würde, dass wir dann auch zu einem guten Preis an unsere Kunden liefern könnten. Das wäre für uns der absolute Traum, wenn das die Ablösung des Erdgasnetzes wäre. Was Schöneres gäbe es für uns im Grunde eigentlich gar nicht, weil es würde viele Probleme
lösen. Als Heizenergie so wie Erdgas jetzt wird Wasserstoff sicherlich nicht in Frage kommen.
Auch das ist im Grunde ja auch schon jetzt klar geworden, nachdem man zunächst einmal da doch sehr, sehr viel Hoffnung reingesteckt hat in dieses Thema Wasserstoff, dass das eben für die Raumwärme wohl eher weniger relevant sein wird, sondern wenn, dann eher um zum einen eben chemische Prozesse möglich zu machen oder eben auch im Bereich der Schwerindustrie für die Wärmeversorgung Energie zu liefern. Und sicherlich auch hier und da, um Energie speichern zu können oder transportabel machen zu können. Auch das wird sicherlich einer der ersten Anwendungsfälle sein. Und gegebenenfalls werden sich auch noch weitere technische Lösungen daraus ergeben, aber die sind nicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren zu erwarten.
Also bei allem, was Sie mir jetzt erzählt haben, haben Sie sich um ein Thema, finde ich, ganz schön drumherum diskutiert, nämlich um die bürokratischen Hürden, die es alle gibt, um all diese Ziele, die Sie erreichen wollen, auch zu realisieren. Ich möchte nochmal den Herrn Dohler zitieren von ganz zu Anfang, den BDEW-Vorsitzenden. Der hat gesagt, also wir müssen wegkommen davon, immer nach der kompliziertesten und perfektesten Lösung suchen zu wollen. Und der fordert im Grunde 3 Dinge. Der sagt, wir müssen die Systemkosten minimieren. Wir müssen die Finanzierbarkeit sicherstellen. Da haben Sie sicher beide relativ optimistisch gegeben, dass Sie das hier schon hinkriegen vor Ort. Ja, und wir müssen die Bürokratie abbauen. Das ist ja nun etwas, was Sie hier vor Ort leider nicht können. Aber haben Sie denn Forderungen an die Entscheider? Hier in der Region weiß ich nicht, aber vielleicht auf Landes- und Bundesebene.
Also ich würde mich freuen, wenn wir über solche Themen wie neue Technologien sprechen, auch von höchster politischer Ebene mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Transparenz rangehen werden.
Haben Sie es dem Bürgermeister schon gesagt, dass der das mal irgendwo durchsetzt?
Damit meine ich weniger den Bürgermeister, sondern vielmehr unsere wirklich Bundespolitiker. Schauen Sie nur, wie die Thematik der entsprechenden Hafenanlagen entstanden ist innerhalb weniger Monate, weil nur genug politischer Wille da war. Da hat nach Bürokratie keiner mehr gefragt. Die Dinger sind innerhalb kürzester Zeit entstanden. Und also das war einfach der politische Wille, der da war. Und ich glaube, ein Stück weit davon brauchen wir auch eben für alle anderen Themen, die im Rahmen der Wärmewende und Energiewende nötig sind, auch da einfach einen massiven politischen Willen. Und dann glaube ich, würde auch das eine oder andere, was jetzt auch bürokratisch uns immer wieder begegnet, vielleicht weniger ins Gewicht fallen und das eine oder andere auch schneller realisieren lassen können.
Mhm. Tja, Herr Glockers, Herr Germdonk, wir könnten über dieses Thema noch Stunden diskutieren hier. Wir haben es jetzt im Grunde in seiner Vielfalt nur anreißen können, obwohl Sie ja unheimlich viel Infos jetzt gegeben haben. Aber wir müssen zum Ende kommen. Haben Sie einen Wunsch an die Politik vor Ort? Oder ich sage mal umgekehrt, wie frei können Sie denn von Ihren jeweiligen Anteilseignern Ihre Geschäftspolitik betreiben? Das ist jetzt eine gemeine Frage zum
Schluss. Naja, wir stehen schon natürlich immer letztendlich in unserem richtigen Rahmen im Aufsichtsrat und müssen dort natürlich Rede und Antwort stehen, ganz klar. Allerdings muss ich jetzt für Schütthof am Spülen sagen, folgt man schon sehr oft unseren Ansätzen, unseren Vorschlägen.
Das, also Sie kriegen nicht aus dem Aufsichtsrat oder aus dem Rathaus die Ansage, du musst da jetzt ein Wärmenetz bauen?
Nein, also ein Beispiel, wir hatten das vorhin ja schon mal kurz, wir haben eine Studie für ein größeres Baugebiet in Schütthof erstellen lassen, die ist auch fertig und die hat einfach ergeben, dass wir keine konkurrenzfähige Wärme liefern, also preismäßig konkurrenzfähige Wärme liefern könnten. Und dann haben wir am Ende gesagt, okay, dann ist es eben dem jeweiligen Häuslebauer überlassen, dafür selber zu sorgen und haben uns dagegen entschieden, dort ein Wärmenetz aufzubauen. Mhm.
Ja, und Herr Germdonk, Sie haben ja nun nicht nur mit einem Bürgermeister zu tun, sondern mit 20 Stück ungefähr. Nein, 11 sind es, ne? Und die sind sehr unterschiedlich, auch in der Interessenlage sehr unterschiedlich, aber können Sie da auch frei entscheiden, frei agieren?
Es ist so, dass wir eben als Versorger hier natürlich auf diese unterschiedlichen Belange einzugehen haben. Ist gar keine Frage, aber das war ja am Ende auch klar, als man sich in diesem Gesellschafterkreis entwickelt hat, dass wir hier keine Monotomie haben, sondern dass es unterschiedliche Bedarfe gibt. Und unser Auftrag ist als NVB, dass wir dem begegnen und da Ideen entwickeln, um am Ende eben auch sowohl für den urbanen Raum als eben auch für den landschaftlich geprägten Raum Lösungen zu haben. Das ist vollkommen klar. Und dass man da auch mal sicherlich entsprechende, ein Stück weit politische Wünsche hat, ist auch vollkommen selbstverständlich, denke ich. Wichtig ist, dass man am Ende eben da mit einer Bewertung hineingeht in ein solches Verfahren und dann zu Erkenntnissen kommt, die für uns dann am Ende maßgeblich sind. Weil auf der anderen Seite ist es auch klar, wir müssen dauerhaft erfolgreich sein, um am Ende diesen Weg der Energiewende auch meistern zu können.
Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war ja schon wieder unser Podcast Chefsachen. Vielen Dank an meine beiden Gesprächspartner, Herrn Hartmut Glockers und Herrn Mike Germdonk, für das wirklich informative und angenehme Gespräch. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Dann hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft-Bentheim. Tschüss.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft-Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.